Das Meer chemisch verändern, um das Klima zu retten. Das klingt nach einem tollkühnen Vorhaben und irgendwie auch ein bisschen komisch, oder? Aber daran wird tatsächlich geforscht und wir wollen heute darüber sprechen, hier im Spektrum-Podcast.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, wie ankommen gegen den Klimawandel und seine Folgen? Das ist eine der großen Fragen, mit denen sich die Wissenschaft aktuell beschäftigt. Und das passiert ja auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, mit ganz vielen verschiedenen Ansätzen auch. Häufig geht es ja zum Beispiel darum, dass wir weniger Emissionen ausstoßen, bei neuen Motoren zum Beispiel oder in der Industrie. Aber viele Forscherinnen und Forscher sagen auch, das reicht nicht. Wir müssen schauen, dass wir auch das bereits vorhandene CO2 irgendwie wieder aus der Atmosphäre rauskriegen. Und dabei werden große Hoffnungen in das sogenannte Geoengineering gesteckt. Aber es gibt auch immer wieder Bedenken bei solchen Technologien, so viel sei schon mal verraten. Worum es bei Geoengineering eigentlich genau geht, darüber wollen wir heute sprechen. Und mein Gast dafür ist Katharina Menne. Die ist Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und war für diese Recherche im hohen Norden Deutschlands unterwegs, in Kiel nämlich, an der Ostsee. Und dort hat sie sich ein spannendes Experiment angeschaut, von dem sie uns heute berichten wird. Hallo Katharina.
Hallo Marc.
Katharina, Geoengineering oder Geoengineering, was verstehen wir jetzt eigentlich genau darunter? Erstmal ganz allgemein gesagt.
Ja, mit Geoengineering sind bewusste und vor allen Dingen zielgerichtete Eingriffe mit technischen Mitteln in biogeochemische Kreisläufe der Erde gemeint. Das wäre jetzt erstmal so die Definition, die man in der Literatur findet. Dahinter stecken allerlei Überlegungen, wie man die vom Menschen gemachte Klimaerwärmung mithilfe diverser Technologien abbremsen könnte. Üblicherweise werden da so zwei Gruppen von Methoden unterschieden. Zum einen das sogenannte Solar Radiation Management. Darunter fallen zum Beispiel Maßnahmen, mit denen die Sonneneinstrahlung beeinflusst werden soll, um die Erde abzukühlen. Da gibt es Überlegungen, das klingt alles auch ziemlich abgefahren und eher nach Science-Fiction, Spiegel im Weltraum zu platzieren, die das Sonnenlicht reflektieren. Es könnten Aerosole in die Stratosphäre eingebracht oder verstärkt Nutzpflanzen mit hellen Blättern angebaut werden, die dann die Strahlung zurückwerfen. Darüber wollen wir hier heute aber gar nicht sprechen. Wir sprechen hier heute eher über Maßnahmen des Carbon Dioxide Removal, kurz CDR oder CDR im Deutschen. Dabei ist so das vorrangige Ziel, die atmosphärische CO2-Konzentration zu verringern und sogenannte negative Emissionen zu erreichen. Ja, das bedeutet, dass mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt und vor allen Dingen, das ist wichtig, langfristig gebunden werden muss, als wir Menschen mit unseren ganzen Industrieprozessen, mit dem Verkehr oder mit der Landwirtschaft erzeugen. Und bei diesen CDR-Methoden lassen sich dann wiederum Land- und Ozean- oder meerbasierte Strategien unterscheiden. Ja, du kannst es dir mit Sicherheit denken, all diese Methoden haben Risiken und Nebenwirkungen und ihr reales Potenzial ist super unterschiedlich. Also das reicht vielleicht zunächst, um mal einen Eindruck davon zu bekommen, was hier heute das Thema ist.
Ja, und über all das werden wir auch noch tiefergehend gleich sprechen, aber lass uns erstmal darüber sprechen, wo du eigentlich hingefahren bist. Nämlich, ich habe gerade schon verraten, nach Kiel, also an die Ostsee. Wen hast du denn da besucht und was machen die dort?
Ja, ich war im Februar in Kiel und habe dort Wissenschaftler vom GEOMA getroffen. Das GEOMA ist das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und die untersuchen da zum Beispiel die Ozeanzirkulation und die Klimadynamik, die marine Biogeochemie und die marine Ökologie und auch sowas wie die Dynamik des Ozeanbodens. Da muss ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, denn die beschäftigen sich nämlich auch mit Geoengineering und zwar konkret mit der Frage, ob man den Ozean dazu bringen kann, mehr CO2 aufzunehmen, als er es ohnehin schon tut. Denn, so kurzer Side-Fact, die Weltmeere sind bereits ohne unser Zutun der zweitgrößte Kohlenstoffspeicher unseres Planeten. Also mehr Kohlenstoff steckt nur in der Gesteinshülle der Erde. Ja, wenn man das mal in Zahlen so ein bisschen fassen möchte, also der Ozean enthält auch jetzt schon etwa 40.000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, wobei der größte Teil davon wirklich im Meerwasser gelöst ist. Naja, und um ihn jetzt dazu bringen, den Klimawandel abzupuffern, also noch mehr CO2 aufzunehmen, muss man vorsätzlich in die Meereschemie eingreifen.
Okay, also die versuchen wirklich, das Meer so zu verändern, dass es am Ende mehr CO2 aufnehmen und binden kann. Ein Stichwort, was dabei auftaucht immer wieder, ist Ozeanalkalinisierung. Und ja, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab? Und vor allem, welche Prozesse der Natur macht man sich damit zunutze?
Ja, ganz schön viele Fragen auf einmal, aber fangen wir mal von vorne an. Sobald sich Kohlendioxid im Meerwasser löst, jetzt erstmal vollkommen natürlich, durchläuft ein Großteil des Gases eine Abfolge chemischer Reaktionen. Dabei werden die Moleküle, das CO2, in Form von Hydrogencarbonaten und Carbonaten chemisch im Meerwasser gebunden. Also genau, ist dann einfach da fest. Allerdings, ist ja eine chemische Reaktion, werden im Zuge der Reaktionskette auch einzelne Protonen frei, das heißt positiv geladene Wasserstoffionen. Dadurch sinkt der pH-Wert oder ja anders gesagt, der Ozean versauert. Das passiert auch bereits, vielleicht kennst du dieses Stichwort Ozeanversauerung? Mhm. Denn Messungen haben ergeben, dass der pH-Wert über die zurückliegenden 200 Jahre bereits von 8,2 auf 8,1 gesunken ist. Ja, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber das muss man bedenken, die Skala ist logarithmisch. Also wenn der pH-Wert nur um 0,1 Einheit sinkt, wird das Meerwasser um circa 30% saurer. Ja, und darunter leiden dann alle Meeresorganismen mit vor allen Dingen kalkhaltigen Skeletten und Schalen. Dazu gehören dann Seesterne, Korallen. Man kennt ja die Korallenbleiche. Also das heißt, da wiederum verlieren die Korallen ja ihre Mitspieler, die dann wegen des sauren Wassers sich andere Lebensbereiche suchen. Muscheln haben auch Kalkschalen und manche Krebse und auch bestimmte Algen. Naja, und in welchem Umfang diese Protonen freigesetzt werden und das Meer versauert, das hängt vom Säurebindungsvermögen des Wassers ab. Dem sogenannten Alkalinitätsgrad, da ist das Wort wieder. Und ja, dieser Alkalinitätsgrad, der wird in erster Linie durch die Menge der säurebindenden Bestandteile bestimmt, die, auch das super natürlich, im Lauf vieler Jahrmillionen aus verwittertem Gestein an Land gelöst und vom Regenwasser über Bäche und Flüsse ins Meer eingetragen wurden. Und jetzt kommen wir zur Ozeanalkalinisierung, denn diesen natürlichen Verwitterungsprozess, den wollen die Kieler Forscherinnen und Forscher nun künstlich beschleunigen und den pH-Wert des Meeres erhöhen, damit er eben mehr CO2 aufnehmen kann. Und derzeit kommen dafür alle möglichen Materialien in Betracht, zum Beispiel Kalkstein und Kreide oder auch silikathaltige Gesteine wie Basalte und Oliven. Die können dann an Land abgebaut, fein zermahlen und anschließend entweder an Stränden ausgebracht oder direkt auf dem Meer verteilt werden. Und dann gibt es auch noch die Idee, zum Beispiel Calcium- und magnesiumreiche Reststoffe oder auch Abfallprodukte aus der Zementherstellung zu nutzen. Dazu gehört dann zum Beispiel Brandkalk, das ist Calciumoxid, oder Löschkalk, Calciumhydroxid. Periklas, Magnesiumoxid, Brucit, da kommen wir später noch drauf, das ist nämlich Magnesiumhydroxid und auch Natriumhydroxid. Ja, jetzt hast du die ganze Palette und man merkt schon, das ist gar nicht so leicht, das ist ziemlich komplex und damit befassen sich die Kieler Forscher.
Ja, also so viel mal zur Theorie und auch zum Prozess, der sich da zunutze gemacht wird. Jetzt nimm uns doch mal konkret mit dahin vor Ort. Wie sehen diese Versuche dort jetzt in Kiel aus? Was hast du dir anschauen können?
Ja, ich fand das alles ziemlich beeindruckend und spannend, wie ganz häufig natürlich bei so großen Experimenten. Und ich durfte nämlich sogar einmal mit dem Forschungsschiff Alcor durch die Kieler Förde fahren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spektakulärer, als es war, denn eigentlich haben wir damit, wenn man ganz ehrlich ist, nur so 12 riesige Behälter am Ostufer der Förde abgeholt und zum Westufer transportiert. Denn der Seeweg ist da in Kiel deutlich kürzer und praktikabler. Also die hätten echt einige Male mit LKWs einmal komplett außen rum fahren müssen, wenn sie nicht das Schiff zur Verfügung gehabt hätten. Naja, trotzdem haben mich viele Kollegen hier bei Spektrum um die Fahrt mit dem Forschungsschiff beneidet. Und diese Behälter, die wir da geholt haben, die heißen fachsprachlich Mesokosmen. Also ja, das ist wie so ein abgeschlossener Behälter und Meso, weil es eben nicht klein ist, sondern ich sag jetzt mal so mittelgroß. Und die musst du dir am Ende vorstellen wie so riesige Reagenzgläser aus transparentem Kunststoff. Nach unten ragen die so etwa 4 Meter ins Wasser und haben dann ja riesige Kunststoffdeckel, mit denen sie verschlossen werden können, damit es zum Beispiel nicht reinregnet. Weil ja, wenn es da reinregnet, dann würde sich der Salinitätsgrad, also der Salzgehalt natürlich verändern und das will man nicht. Wenn sie aber offen stehen, und das fand ich ganz witzig, dann sieht es so ein bisschen aus wie so lauter Pac-Mans, die da am Ufer verankert sind, weil die dann wirklich wie so riesige Mäuler offen stehen. Und genau, die wurden dann einen ganzen Tag lang, also es hat ziemlich lange gedauert, an so einer schwimmenden Plattform verankert. Und dann als das alles abgeschlossen war und diese 12 Behälter jetzt da lagen, wurden die am nächsten Tag mit so ungefähr 8000 Litern Ostseewasser befüllt. Die hatten da so ein riesiges Pumpsystem und haben dann natürlich, also im Wasser sind ja auch alle möglichen pflanzlichen und tierischen Organismen, das ist auch wichtig und die wollten die auch haben, aber nur so bis zu einer Größe von etwa 3 Millimetern. Also da war so ein Netz über den Ansaugstutzen gespannt. Und das ist dann wichtig, also zwischen diesem Wasser, was in dem Mesokosmos ist und dem umgebenden Fördewasser findet kein Stoffaustausch statt. Aber sie sind halt, also das Wasser in den Behältern ist den gleichen Bedingungen ausgesetzt, also zum Beispiel dem gleichen Licht, Tag, Nacht und der gleichen Temperatur, wenn es jetzt irgendwie plötzlich kälter oder wärmer wird, wie halt auch die Ostsee. Und das ist wichtig, damit sich die kleinen Algen und Krebse, die da drin leben, sich auch so entwickeln, wie sie es im offenen Meer tun würden. Ja, und nach einigen Basismessungen, um halt mal zu gucken, okay, was ist jetzt hier quasi so unsere Basislinie, von wo aus starten wir, kam dann der entscheidende Moment. Da hat Kai Schulz, der das Experiment zusammen mit Ulf Riebesel leitet, der kam mit so 10 kleinen Kunststofffläschchen morgens an, wo so ein weißliches Pulver drin war. Und ja, in 5 davon war Calciumhydroxid, in 5 war Magnesiumhydroxid. Also letztlich ganz fein gemahlenes Gesteinsmehl. Und das hat er dann in unterschiedlichen Mengen in diese Mesokosmen gestreut. 2 Behälter blieben allerdings unverändert, die sollten als Kontrolle dienen. Ja, und du fragst dich jetzt bestimmt, warum so ein Aufwand mit diesen Mesokosmen? Warum macht man das denn jetzt nicht einfach irgendwie im Meer? Weil da will man es ja am Ende auch ausbringen. Ja, zum einen ist es natürlich wichtig, dass das Experiment unter einigermaßen kontrollierbaren Bedingungen stattfindet. Und die regelmäßige Probennahme, also so alle 2 Tage haben die da Wasserproben genommen, dass die in regelmäßigen Abständen erfolgen kann. Ja, und zum anderen darf man solche Versuche, zumindest in Deutschland, derzeit gar nicht im offenen Meer durchführen. Klar, man weiß ja auch noch viel zu wenig darüber, was so eine sehr lokale und vor allen Dingen auch plötzliche Erhöhung des pH-Werts mit den Lebewesen im Meer macht. Unter Umständen kann das fatale Folgen haben. Ja, das haben die sich da jetzt angeguckt und eben nicht nur im Februar, als ich dort war, sondern haben das noch 2-mal wiederholt, einmal im Mai und einmal im September, um zu gucken, ob vielleicht auch jahreszeitliche Schwankungen irgendwelche Einflüsse haben. Ja, das war ziemlich cool. Also ich würde nochmal hinfahren.
Ja, das sind natürlich auch immer die Vorzüge, die man dann hat, wenn man als Reporterin dann unterwegs ist. Ne? Mir gefällt das auch immer gut, wenn man mal rauskommt und sich was angucken kann.
Definitiv. Also dieses ganze Projekt, auch die Leute zu erleben, auch die jungen Menschen, die jungen Wissenschaftler, die da, was weiß ich, ihre Masterarbeit schreiben, die da einfach als wissenschaftliche Hilfskräfte mitmachen, aber mit was für einer unfassbaren Motivation und auch Inspiration, die da dran gehen und auch einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man ja fast wie auf Klassenfahrt da irgendwie jeden Tag zusammenkommt, um dann diese ganzen Daten zu erheben. Das ist schon eine besondere Atmosphäre. Also ich habe richtig Spaß gehabt. Also es war wirklich schön, da Teil von zu sein und denen dabei zuzugucken.
Und ist das denn ein einzigartiges Experiment da oder gab es woanders schon Versuche oder Erfolge, Bestrebungen in dieser Richtung, also sich dieses Prinzip zunutze zu machen?
Ja, tatsächlich sind die nicht die einzigen. Also es gab schon andere Versuche. Ob es jetzt auch Erfolge gab, das finde ich, ist super schwer zu sagen. Denn naja, was heißt Erfolg? Also es ist halt erstmal super schwer zu messen, ob und vor allen Dingen wie viel CO2 mit solchen Methoden überhaupt aus der Atmosphäre gezogen werden kann. Das gucken sich auch andere Experimente an. Das ist eigentlich, also dieses Experiment in Kiel ist eingebettet in ein noch viel größeres Experiment namens Ocean Alg Align, wo dann ganz viele internationale Forschungsgruppen mit dabei sind, um zum Beispiel auch sich Meeresströmungen anzugucken, zu gucken, wie sich das Zeug eigentlich dann verteilt. Und du hast nach Versuchen gefragt und im Oktober 2023 hat ein Team um den US-amerikanischen Biogeochemiker Greg Rau bereits 280 Tonnen Brucit, das habe ich ja eben schon mal erwähnt, also Magnesiumhydroxid, in den Hafen der kanadischen Stadt Halifax eingeleitet. Ja, und auch vor der Küste von Cornwall in England und am North Sea Beach im US-Bundesstaat New York gab es bereits derartige Experimente. Allerdings auch da immer begleitet von Protesten besorgter Bürgerallianzen. Also das wird auch kritisch beäugt, wenn da jemand einfach irgendwas ins Meer kippt. Da geht es dann bei diesen Protesten zum einen darum, dass die Methode eben möglicherweise nicht frei von Risiken für das marine Ökosystem ist. Das wollen ja gerade die Kieler herausfinden. Und darum, dass hinter den Versuchen eben auch sehr häufig kommerzielle Interessen stehen. dieser Greg Grau, den ich gerade erwähnt habe, das ist einer der ersten Wissenschaftler, die sich überhaupt mit dieser Idee der Ozeanalkalinisierung beschäftigt haben. Er hat bereits vor mehr als 25 Jahren wissenschaftliche Paper dazu verfasst und so ein bisschen die Theorie dahinter versucht zu verstehen und zu ergründen. Und ja, ich habe mit ihm gesprochen und Grau glaubt, dass es eine der derzeit vielversprechendsten Methoden ist, um negative Emissionen zu erreichen. Er hat mir gesagt, dass man die Weltmeere nicht länger ignorieren dürfe, wenn man ja darüber nachdenkt, in welcher Situation wir uns derzeit befinden, dass wir uns, ja, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes an unserem eigenen Ast sägen. Und er hat den Versuch, das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich eben gesagt habe, nicht als Forscher einer Universität durchgeführt, den da in Halifax, sondern als Gründer des Startups Planetary Technologies. Also er sieht auf lange Sicht auch ein Geschäftsmodell darin.
Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich so lese, wenn man dieses Geoengineering und speziell auch diese Ozeanalkalinisierung so ein bisschen googelt. Also es gibt Bedenken, klar, aber die Hoffnungen sind auch irgendwie sehr groß, oder? Vielleicht kannst du ja mal einschätzen, wie groß ist denn das Potenzial von solchen Technologien?
Ja, allerdings, also die Hoffnungen, die sind groß. Greg Grau zum Beispiel ist davon überzeugt, dass es ein echter Gamechanger sein kann. Bei dem Experiment in Halifax sollen laut den Berechnungen seines Startups etwa 100 Tonnen CO2 aus der Luft entfernt worden sein. Also ne, nochmal als Erinnerung, 280 Tonnen Rozid haben die da reingekippt, ungefähr 100 Tonnen CO2 sollen entfernt worden sein. Ich befürchte aber, das ist ein bisschen hochgepokert, um damit Investoren zu überzeugen. Und vor allen Dingen muss man ja auch darüber nachdenken, dass das Zeug ja auch irgendwo abgebaut und transportiert werden muss. In diesem Fall kam es jetzt zum Beispiel aus China. Das heißt, das muss dann natürlich auch erstmal nach Kanada verschifft werden. Also da kommen dann auch nochmal CO2-Emissionen durch den Transport hinzu, wo man sich dann wieder Gedanken machen muss, wie man die zum Beispiel im Boden verpresst oder eben mit einpreist. Und Kai Schulz und Ulf Riebesell aus Kiel, die gehen da ein bisschen skeptischer und vorsichtiger dran. Riebesell zum Beispiel sagte mir, dass niemand von diesen Methoden Wunder erwarten solle. Zu Beginn, das fand ich ganz witzig, habe es von Kritikern immer geheißen, man müsse jedes Jahr ein Matterhorn abtragen, zermahlen und ins Meer kippen, um überhaupt nennenswerte Effekte zu erzielen. Naja, also daran sieht man schon, auch das ist kein Allheilmittel. Wichtig war, all meinen Gesprächspartnern zu betonen, dass es sowieso immer nur darum gehen dürfe, die sogenannten nicht vermeidbaren Restemissionen zu kompensieren. Der Begriff ist zwar nicht genauer definiert, aber gemeint sind damit Emissionen aus Industrieprozessen, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand schlecht oder auch gar nicht dekarbonisieren lassen. Der viel wichtigere Schritt, der nicht ins Hintertreffen geraten dürfe, sei also eine sofortige und vor allen Dingen radikale Reduktion der Emissionen. Ja, und die Befürworter von Geoengineering-Methoden, die argumentieren auch mittlerweile verstärkt über die ethisch-moralische Schiene. Die sagen dann zum Beispiel, dass die Klimapolitik der zurückliegenden Jahrzehnte eben ja so krass versagt hat, dass ja jede Maßnahme, die auch nur ein bisschen was bringt, unbedingt erforscht, also Ausrufezeichen erforscht, und dann nach einer ausgiebigen Nutzen-Risiko-Abwägung schnellstmöglich auch umgesetzt werden sollte. Und dann sagt Riebesell zum Beispiel, die Menschheit, die hat einfach schon viel zu viel wertvolle Zeit vergeudet.
Ja, spannend. Ist es denn so, dass die Methode, die du jetzt beschrieben hast, so die einzige ist, oder gibt es da noch andere Varianten für dieses Geoengineering im Meer?
Ja, das ist nicht die einzige Methode, möglicherweise eben aktuell die vielversprechendste, weil so manches andere schon ausgetestet und verworfen wurde. Also die Ideen sind vielfältig, aber eben das jeweilige Potenzial und die Risiken, die damit verbunden sind, sind eben auch sehr unterschiedlich. Und mit den geringsten Kosten verbunden ist es beispielsweise vegetationsreiche Küstenökosysteme, wie zum Beispiel so Salzmarschen, Seegraswiesen, Mangroven und Hangwälder zu erhalten und wo es geht, sie auch wieder herzustellen. Das nennt sich dann im Fachjargon Blue Carbon Management. Und ehrlicherweise finde ich, das sollte eigentlich einfach eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir unsere Umwelt, unsere Natur, unsere Ökosysteme nicht immer weiter zerstören, befestigen, begradigen, bebauen und so weiter. Und einer der frühesten Vorschläge für echtes marines Geoengineering ist die Ozeandüngung. Da fügt man dem Ozean Eisen oder auch andere Nährstoffe zu, die dann das Wachstum von mikroskopisch kleinen marinen Pflanzen anregen soll. Also letztlich Algen, Phytoplankton. Und diese nutzen das im Wasser gelöste Kohlendioxid, um zu wachsen. Und durch die Düngung verbrauchen sie mehr CO2 und entziehen es der Atmosphäre. In der Realität hat es sich aber nicht so wirklich als wirksam erwiesen. Dann gibt es noch den künstlichen Auftrieb. Dabei wird nährstoffreiches Tiefenwasser an die Oberfläche gepumpt, um dort wiederum auch das Algen, also das Phytoplanktonwachstum, zu verstärken. Diese absinkenden Kleinstalgen, die deponieren den Kohlenstoff dann in der Tiefsee und am Meeresboden, wo er unter optimalen Umständen für einige tausend Jahre eingelagert wird. Das Problem dabei ist aber, der technische Aufwand ist ziemlich hoch. Also ja, man hört das ja so ein bisschen auch schon, künstlicher Auftrieb, irgendwas muss hochgepumpt werden. Also da muss man auch noch neue Technologien entwickeln. Also Aufwand ist hoch, klimarelevante Wirkung allerdings, so denkt man bislang, nur moderat. Naja, und zu guter Letzt sind noch so elektrochemische Verfahren in der Diskussion. Die sollen dabei helfen, die Alkalinisierung der Ozeane sogar noch zu beschleunigen. Denn es kann durchaus dauern, bis sich diese natürlichen Mineralien, die da reingekippt werden, vollständig im Wasser aufgelöst haben und dadurch ihre Wirkung entfalten. Und dieses elektrochemische Prinzip ist folgendes. Also man legt dann zwischen zwei Elektroden eine Spannung an. Dann wird die eine zu einer positiv geladenen Anode und die andere zu einer negativ geladenen Kathode. Und naja, schickt man dann das Meerwasser da hindurch, dann lässt sich durch Ladungstrennung die Kohlendioxidkonzentration im Meerwasser beeinflussen. Und je nach Ansatz zielen die Methoden entweder darauf ab, die Alkalinität des Meerwassers dann zu erhöhen oder aber Kohlendioxid direkt aus dem Meerwasser zu entnehmen und anschließend zu speichern. Das prognostizierte Wirkungspotenzial hierbei ist hoch, die Kosten allerdings auch.
Okay, also wir haben ein hohes Potenzial, wenn wir jetzt mal insgesamt auf diese Technologien gucken. Und das muss man irgendwie aufwiegen mit dem Aufwand, der betrieben werden muss, und auch dem möglichen Risiko, so verstehe ich dich jetzt mal. Du hast ja jetzt wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen über das Thema und einige sind auch skeptisch. Also was ist denn deine Einschätzung? Lässt sich das wirklich mit einem vertretbaren Aufwand und einem halbwegs geringen Risiko machen?
Okay, jetzt muss ich wieder überlegen, welche Frage beantworte ich zunächst. Also genau, skeptisch sind die Expertinnen und Experten auch oder schon. Es gibt sie. Also es sind nicht alle uneingeschränkte Befürworter. Die chemischen Prozesse, die sind zwar gut verstanden, aber die biologischen Auswirkungen, die sind eben noch völlig ungewiss. Und genau deshalb machen die Kieler ja ihr großes Experiment. Es kann zunächst total unbedeutend erscheinen, wenn man den pH-Wert an einer bestimmten Stelle im Meer um ein paar Nachkommastellen erhöht. Was aber, wenn sich das dann eben doch auf großen Skalen gravierend bemerkbar macht? Also ich sagte ja eben, ne, nur diese Absenkung von 8,2 auf 8,1 hat ja schon einen spürbaren Effekt. Also kann man sich ja ganz leicht denken, dass es auch in die andere Richtung nicht zwangsweise immer nur Gutes bewirkt. Ja, und man weiß aus anderen Experimenten, aus Vorexperimenten, dass es eben Folgen für das gesamte Nahrungsnetz im Meer haben kann. Also beispielsweise, wenn sich die Blüte einer Alge geringfügig zeitlich nach vorne oder hinten verschiebt, dann steht zu diesem Zeitpunkt weniger oder mehr Nahrung zur Verfügung als üblich und das sensible Gleichgewicht im Ozean droht zu kippen. Ja, und die Kieler Forscher, die schauen sich jetzt ganz gezielt eben Plankton an, weil diese ganzen Kleinstorganismen ein wichtiger Indikator für den Zustand eines Gewässers sind. Also dieses Plankton reagiert sehr sensibel auf Veränderungen jeglicher Art. Zum Plankton gehören alle möglichen aquatischen Kleinstlebewesen, also Algen, aber auch kleine Krebse oder auch Bakterien. Und es wäre natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht für alle Befürworter der Ozeanalkalinisierung, wenn man so eine Art Schwellenwert finden würde. Also, was weiß ich, bis zu einer pH-Werterhöhung von X zeigen sich die Organismen unbeeindruckt. Also können wir ohne Probleme irgendwas reinkippen, weil passiert ja nichts. Außer das, was wir wollen, dass CO2 gespeichert wird. In Vorab-Experimenten vor der Insel Helgoland im Jahr 2023 hatte sich das auch angedeutet, dass erst sehr stark erhöhte pH-Werte die Algenblüte verschieben. Aber naja, es ist halt irgendwie schwer vorherzusagen, was das denn jetzt eigentlich genau für Auswirkungen hat. Man kann sagen, so ein bisschen was wird da auch ausbalanciert. Also die Organismengemeinschaften können kleine Veränderungen zumindest teilweise kompensieren. Aber die viel größere Herausforderung, jetzt auch abseits von all diesen biologischen Fragen, ist auch noch quantitativ zu bestimmen, wie viel CO2 der Ozean denn wirklich zusätzlich gebunden hat. Es gibt zwar so ein paar computergestützte Modellrechnungen und auch Simulationen, die sich dieser Frage nähern. die Weltmeere mit all ihren, ich habe es ja eingangs versucht zu erklären, all ihren komplexen Charakteristiken, aber auch Strömungen und Stoffkreisläufen, die lassen sich gar nicht so präzise simulieren. Und anders als die Lebensgemeinschaften lässt sich all sowas natürlich jetzt nicht in den Mesokosmen untersuchen. Dafür bräuchte es große Feldstudien auf dem offenen Meer. Doch die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür in Deutschland sind gegenwärtig sehr streng, aber es gibt auch internationale Richtlinien, die ganz klar sagen, man kann jetzt nicht einfach irgendwas ins Meer kippen. Und die Forschungsinstitutionen hierzulande, die dürfen solche Experimente weder in nationalen noch in internationalen Gewässern durchführen. Also sie dürfen zum Beispiel auch keine deutschen Schiffe für Experimente in den Gewässern anderer Staaten einsetzen. Naja, und all diese Hürden lassen sich jetzt auch nicht so leicht überwinden und teilweise versuchen bestimmte Ämter und Institutionen das Ganze auch eher einzuschränken als jetzt zu lockern. Zum Beispiel Vera Leuag vom Umweltbundesamt, mit der ich gesprochen habe, die fordert international verpflichtende Regeln für marines Geoengineering, denn sie sieht es mit großer Skepsis überhaupt bewusst manipulativ in die Umwelt einzugreifen. Sie sagt, in den Statements vieler Forscherinnen und Forscher und Politiker klängen diese CO2-Entnahmeverfahren wie so ein Allheilmittel zur Bekämpfung des Klimawandels. Und das sei sehr, sehr, sehr gefährlich, weil das auch immer das Risiko des Missbrauchs hat. Und deswegen setzt sie sich auf jeden Fall stark dafür ein, die Regularien eher zu verstärken als zu lockern.
Dann lass uns doch nochmal zurück nach Kiel gehen, an die Ostsee. Du hast ja jetzt da ja mehrere Tage dieses Experiment angeschaut. Und im Februar warst du da. Was waren denn jetzt so die Ergebnisse von dem, was du da gesehen hast? Und wie geht's weiter?
Ja, also vor Ort, als ich da war, gab es natürlich noch keine Ergebnisse. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben jetzt auch noch echt alle Hände voll zu tun, diese Daten auszuwerten. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen. Die haben jeden zweiten Tag über, ich glaube, einen knappen Monat lang Daten erhoben. Teilweise eben auch wirklich über lange Zeiträume dann auch geguckt, wie sich das verändert haben. Sowohl chemische als auch biologische Indikatoren erhoben und so weiter und so fort. Und Kai Schulz hat mir gesagt, dass es auf jeden Fall mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern wird, bis die Daten alle gesichtet wurden und sich auch wirklich verlässliche Aussagen ableiten lassen. Doch das habe ich gemerkt, nicht nur Journalisten sind von Natur aus ungeduldig und neugierig, auch die Geomar-Forscher sind ungeduldig. Und die ersten Resultate, mit sehr, sehr, sehr viel Vorsicht rausgegeben haben, aber zumindest mit mir darüber gesprochen haben, die deuten offenbar darauf hin, dass sich auch diesmal die Algenblüte mit steigendem pH-Wert verschiebt. Und jetzt kommt's, und das ist natürlich für alle, die die Methode super finden, ein bisschen ernüchternd, denn die haben festgestellt, dass es sich nicht erst ab einem Schwellenwert, sondern auch schon bei niedrigen Konzentrationen verschiebt. Jetzt war aber ein gravierender Unterschied. Die haben sich ja zwei verschiedene Stoffe angeguckt, Magnesiumhydroxid und Calciumhydroxid. Und der Effekt war beim Magnesiumhydroxid stärker als beim Calciumhydroxid. Möglicherweise liegt es daran, dass man das Magnesiumhydroxid, dass sie das noch nicht so arg fein gemahlen hatten, also dass die Partikel einfach größer waren und dass die unterschiedlich gute Löslichkeit des Gesteinsmülls damit zu tun hat. Und dann haben die so allerlei Theorien angestellt und ich fand die alle super spannend, aber die konnten die eben noch nicht verifizieren, dass beispielsweise sich bestimmte, ja, so kleine Algenkrebse oder sonstige Lebewesen dort anheften an diese Partikel und dann zum Beispiel schneller mit runtergezogen werden oder dass, wenn es zum Beispiel welche sind, die eine Kalkschale haben, dann in irgendeiner Form davon beeinflusst werden und dass man durch all diese komplexen Prozesse, also dass sogar die Partikelgröße, und wir reden da wirklich über sehr, sehr, sehr fein gemahlenes Gesteinsmehl, dass selbst die einen Einfluss hat, da merkt man schon, teilweise ergeben sich mehr Fragen als Antworten aus solchen Experimenten.
Ja, und deshalb will man natürlich mit der Forschung auch weitermachen, um diese Prozesse auch noch besser zu verstehen. Aber ich nehme an, da steht man vor einigen Herausforderungen. Ich denke gerade an das Thema Finanzierung. Über das hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen gesprochen. Also es gibt da auch Gewinninteressen. Wo kommt denn bei so einer Forschung eigentlich das Geld her? Und wo könnte es in Zukunft herkommen?
Die Finanzierung, die ist bei solchen Experimenten natürlich immer ein großes Thema. Also vor allen Dingen jetzt bei solchen Experimenten gibt es ja noch keine großen Industriezweige, wie jetzt irgendwie in der Autoindustrie oder so, die Drittmittel locker machen dafür, dass dann irgendwas erforscht wird, was denen nützt. Bislang sind es dann eher so Philanthropen, die sich über Spenden an gemeinnützige Initiativen an solcher Forschung beteiligen. Und ich habe das ja eingangs schon erwähnt, diese konkrete Versuchsreihe gehört zu einem internationalen Projekt namens Ocean Alg Align. Und darin sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Forschungseinrichtungen in Deutschland, überhaupt auch in Europa, in den USA, Kanada, Australien und Asien beteiligt. Und das Projekt, das wird mit insgesamt 11 Millionen US-Dollar von der Carbon-to-Sea-Initiative gefördert. Das sind so ungefähr 10 Millionen Euro aktuell. Und ja, um dir mal so eine Idee zu geben, also der frühere Chief Technology Officer des Meta-Konzerns, Mike Schröpfer, der hat zum Beispiel vor einiger Zeit 50 Millionen US-Dollar in diese Initiative investiert. Naja, und du sagst jetzt Finanzierung. Also erstmal geht es natürlich um die Finanzierung der Experimente. Aber ich finde noch eine fast wichtigere Frage ist, naja, wie wird denn dann irgendwann mal die reale Umsetzung finanziert? Also ich meine, nicht nur das Zeug abzubauen, es auszubringen und so weiter, das kostet ja auch unfassbar viel Geld. Wo ist denn der Markt dafür? Und das ist noch ein komplett ungelöstes Problem, denn naja, am Ende müsste man das Ganze vielleicht dann kommerzialisieren und wirklich auch einen Markt dafür schaffen, beispielsweise indem Firmen wie Planetary Technologies, die das Gesteinsmehl dann ins Meer kippen, CO2-Zertifikate verkaufen. Ja, und ob sich das dann am Ende für die und überhaupt für die Gesellschaft lohnt, wer dafür zahlt und wie viel. Ja, und natürlich, das habe ich ja schon gesagt, wie die Menge des tatsächlich absorbierten CO2s überhaupt quantifiziert wird. Das sind noch große offene Fragen. Und ja, es ist vielleicht auch erst der nächste Schritt, aber trotzdem finde ich, sollte man sich, bevor man solche Experimente macht und das Ganze in greifbare Nähe oder überhaupt nur in den Möglichkeitsraum schiebt, auch stellen. Weil sonst kann man es ja auch lassen, dann kann man das Geld ja auch in andere Sachen investieren.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, steht, also auch Gesetze stehen dem teilweise noch im Weg oder Vorschriften, ne?
Da gibt es schon einige Konventionen, zum Beispiel die Londoner Konvention zum Meeresschutz, die letztlich auch auf internationaler Ebene versuchen, solche Vorhaben zu regulieren und zu, ja, die versuchen im Endeffekt da irgendwie die Leute oder die Menschheit davor zu schützen, dass jeder irgendetwas machen kann. Und ja, da gibt es noch diverse Anhänge zu dieser Konvention, die dann wiederum darauf abzielen, dass eben auf keinen Fall Projekte oder Experimente mit kommerziellen Interessen erlaubt werden, sondern dann, wenn, wirklich nur zu Forschungszwecken. Das wiederum ist aber gerade nur für die eingangs erwähnte Ozeandüngung schon so weit umgesetzt, dass dort Forschungsprojekte genehmigt werden können. In diesem Fall jetzt, ja, es ist eigentlich, ich will nicht sagen komplett unreguliert, das stimmt nicht. Die allermeisten Staaten halten sich an diese Konvention. Aber wie man ja auch merkt, also da in Halifax oder die Experimente vor der Küste von Cornwall, die haben ja stattgefunden. Also das heißt, es scheint ja auch Schlupflöcher zu geben oder eben Staaten, die es damit nicht so ganz genau nehmen. Und das ist ja das, was Frau Leuack vom Umweltbundesamt fordert, dass man da auch, naja, die Menschheit ein bisschen vor sich selbst schützt und ein bisschen stärker darauf achtet, wer denn da jetzt eigentlich was macht und dass das Meer eben nicht zu so einem, ja, völlig ungeschützten Raum wird, wo man einfach irgendwas machen kann, weil es halt nicht unser Lebensraum ist. Also das kommt ja noch dazu, dass viele beim Meer irgendwie einen anderen Maßstab ansetzen, weil, naja, sind ja nur ein paar Fische oder sonstige Tiere. Und bei landbasierten Methoden ist man dann deutlich strenger. Da geht es ja schon, naja, bei CCS los, also der Variante, dass man zum Beispiel Kohlendioxid in den Boden verpressen will. Das sind alles ganz, ganz viele große Fragen, wo man dann an Land ganz andere Maßstäbe anlegt als im Meer.
Ja, wo du das Meer generell oder die Ozeane auch nochmal ansprichst, habe ich mich so gefragt, als ich unser Gespräch heute auch vorbereitet habe, dass die Ozeane so in den Fokus der Forschung rücken beim Thema Klimakrise, ist das eigentlich neu?
Neu nicht direkt, denn schon im Jahr 2009, um da mal eine Zahl zu nennen, wurde öffentlich über diese Ozeandüngung debattiert, wo dann sich auch zum Beispiel diese Anhänge an die Konvention heraus abgeleitet haben. Neu, sagen die Wissenschaftler, ist vor allem die Intensität, mit der die Weltmeere in den Fokus genommen werden. Das liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, dass sich eben die landbasierten Methoden bislang nicht als so wirksam und praktikabel erwiesen haben wie erhofft. Also bestimmt kennst du zum Beispiel diese Forderung, dass mehr Bäume für den Klimaschutz gepflanzt werden sollen. Das klingt auch so schön einfach, ne? Wer hat schon was gegen Bäume? Aber der dabei aufgenommene Kohlenstoff, der kann halt sehr leicht durch Waldbrände oder auch großflächige Rodung wieder freigesetzt werden. Andere Entnahmeverfahren fokussieren sich auf so große technische Anlagen, die dann wie riesige Staubsauger CO2 aus der Luft ziehen und anschließend, ich erwähnte es eben, in den Boden gepresst werden. Das nennt sich dann CCS oder Carbon Capture and Storage. Aber diese Anlagen benötigen halt unfassbar viel Energie und aktuell rechtfertigt der Aufwand den Nutzen kaum. Also das alles sind Gründe, warum sich die Wissenschaft dann eben mehr den Ozeanen zugewandt hat, um zu sagen, hey, wir wollen da jetzt diesen Möglichkeitsraum nicht vollkommen unerforscht lassen.
Mhm. Und Katharina, du hast dich jetzt sehr, sehr viel damit beschäftigt. Ich würde zum Abschluss gerne noch eine persönliche Einschätzung von dir hören, was du jetzt so gelesen hast und nach all den Gesprächen, die du geführt hast. Denkst du, das marine Geoengineering, wie wir es jetzt hier von dir gehört haben, kommt irgendwann mal im großen Stil zum Einsatz?
Warum wusste ich, dass diese Frage kommt, Marc? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also natürlich wünschte ich manchmal, die Klimakrise ließe sich so einfach mit technologischen Hilfsmitteln in den Griff bekommen. Denn manchmal, also ich zumindest verzweifle in Anbetracht des unfassbar geringen politischen Willens, dieses Problem wirklich anzugehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber in so vielen Staaten sind Menschen in den höchsten Ämtern, die sich wirklich null ums Klima scheren. Ich will da jetzt gar nicht von all den Trumps und Putins dieser Welt anfangen. Da muss man ja eigentlich in Deutschland zum Beispiel nur zur FDP gucken, denn gerade hat Christian Lindner, falls du das mitbekommen hast, ein Wirtschaftspapier geschrieben, das den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat. Und naja, da schlägt er ja zum Beispiel vor, die derzeitige Klimapolitik zugunsten der Wirtschaft zu entschärfen und zahlreiche Maßnahmen wieder zurückzudrehen. Also natürlich, wir haben nichts davon, wenn unsere Wirtschaft den Bach runtergeht, aber ich wünsche mir da schon ein bisschen mehr Kreativität, wie sich das beides zusammenbringen lässt, also Klimaschutz und eine stabile Wirtschaft. Ganz ehrlich, das muss doch gehen. Also für die älteren Generationen, ich sag mal so Ü60 oder Ü70, mag es noch einigermaßen gut gehen, einfach so weiterzumachen wie bisher. Wir scheren uns da nicht drum, so wird sich schon irgendwie lösen oder eben auch nicht. Aber schon du und ich, wir werden die Folgen einer heißeren Erde zu spüren bekommen. Und ich finde, wir sind da jetzt nicht nur für uns selbst und irgendwie nachfolgende menschliche Generationen verantwortlich. Da kann man noch sagen, selbst schuld. Aber wenn sich durch unseren schlechten Einfluss der Planet derart gravierend verändert, wie es die Klimamodelle der Wissenschaft vorhersagen, dann geht es ja auch zahllosen Tieren und Pflanzen an den Kragen. Und die können ja nun wahrlich nichts dafür. Und was ich auch immer finde, was ein sehr, sehr gutes Argument ist, die Erde, die wird es auch ohne uns noch einige Milliarden Jahre lang geben. Aber es gibt uns nicht ohne diesen Planeten. Also außer Elon Musk schickt uns vielleicht irgendwann auf den Mars. Aber ganz ehrlich, diese Aussicht finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig tröstlich. Und möglicherweise ist die Erde dann schon in 100 Jahren kaum noch wieder zu erkennen. Also Fazit, ganz ehrlich, ich möchte an nichts davon schuld sein. Und wenn der Nutzen des Geoengineerings die Risiken überwiegt, dann bin ich echt ganz klar dafür, alles daran zu setzen, die Methoden auch anzuwenden.
Ja, du hast diese Gefühlslage, die auch bei mir vorherrscht, ganz gut beschrieben. Und ich glaube, deshalb klammer ich mich auch ganz oft dann an so jede neue Technologie, die irgendwie auftaucht, die möglicherweise, ja wie so ein Strohhalm, ja, die uns möglicherweise da irgendwie rausholen könnte. Wer weiß, vielleicht wird dieses Geoengineering eine davon sein. Katharina hat von ihrer Reise, das will ich euch noch sagen, und von ihrer Recherche in Kiel auch viele Bilder mitgebracht von dem Experiment und auch von den Forschenden da vor Ort. Und die findet ihr zusammen mit dem gesamten Artikel zum marinen Geoengineering auf spektrum.de. Große Leseempfehlung an der Stelle. Klickt da auf jeden Fall mal rein. Gibt es noch mehr Infos als jetzt hier im Podcast. Und Katharina, dir sage ich vielen, vielen Dank für diesen kleinen auditiven Ostseetrip, nenne ich es mal.
Ja, bitte gerne. Und Reportagen machen einfach unfassbar viel Spaß, weil man so viel erlebt und erfährt. Ganz anders, als wenn man irgendwie nur ein bisschen Paper liest und am Laptop recherchiert.
Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir feiern 15 Jahre Podcast Radio Detektor FM. Und Geburtstag, den feiert man natürlich mit Lieblingsmenschen und Lieblingsmusik. Und deswegen haben wir zwei Bands eingeladen, die euch und uns in der Rotation von Detektor FM regelmäßig den Tag versüßen, nämlich Umschat und Miga Martin. Und außerdem, Thema Podcast, freuen wir uns auf Ulf Bührmeier, der mit uns über den Erfolg von seinem Podcast Lage der Nation sprechen wird. Mehr Infos zu unserer Geburtstagsparty und natürlich auch Tickets gibt's unter detektor.fm/15-Jahre. Und den Link, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, und euch sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Dann gibt's wie immer am Freitag eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.